Wir lesen also Offenbarung 22, den Abschluss der Offenbarung. Und er zeigte mir einen reinen Strom vom Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der ausging vom Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte zwischen ihrer Straße und dem Strom, von dieser und von jener Seite aus, war der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt, jeweils eine. Und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. Und es wird keinen Fluch mehr geben. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein, und seine Knechte werden ihm dienen. Und sie werden sein Angesicht sehen, und sein Name wird auf ihren Stirnen sein. Und es wird dort keine Nacht mehr geben, denn sie bedürfen nicht eines Leuchters, noch des Lichtes der Sonne, denn Gott, der Herr, erleuchtet sie, und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und er sprach zu mir, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und der Herr, der Gott der heiligen Propheten, hat seinen Engel gesandt, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen muss. Siehe, ich komme bald. Glückselig, wer die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Und ich, Johannes, bin es, der diese Dinge gesehen und gehört hat. Und als ich es gehört und gesehen hatte, fiel ich nieder, um anzubeten vor den Füßen des Engels, der mir diese Dinge zeigte. Und er sprach zu mir, sieh dich vor, tue es nicht, denn ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder der Propheten und derer, welche die Worte dieses Buches bewahren, bete Gott an. Und er sprach zu mir, versiegle die Worte der Weissagung dieses Buches nicht, denn die Zeit ist nahe. Wer Unrecht tut, der tue weiter Unrecht, und wer unrein ist, der verunreinige sich weiter. Und der Gerechte übe weiter Gerechtigkeit und der Heilige heilige sich weiter. Und siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden so zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Glückselig sind, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben an dem Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen können. Draußen aber sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Worte für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Fürwahr, ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört. Wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buchs dieser Weissagung, so wird Gott wegnehmen seinen Teil vom Buch des Lebens und von der heiligen Stadt und von den Dingen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Es spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Wort des lebendigen Gottes. Ja, man kann sagen, die Krönung der gesamten Heiligen Schrift, auch der Abschluss der gesamten Heiligen Schrift, denn wir hören hier, das ist das letzte Buch der Bibel und zu diesem Buch darf nichts mehr hinzugetan werden. Das schließt alle Neuoffenbarungen, alle menschengemachten Ergänzungen und Inspirationen aus, die über dieses abgeschlossene Wort Gottes hinausgehen. Und genauso darf nichts hinweggetan werden. Sonst wird der Anteil vom Buch des Lebens oder, wie auch andere Übersetzungen sagen, vom Baum des Lebens hinweggenommen werden. Nun gehen wir zunächst auf den ersten Teil ein. Es geht ja voraus in Offenbarung 21, diese wunderbare Schau, die der Apostel Johannes bekommen hat, vom neuen Himmel und der neuen Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Das Meer, die bedrohliche Chaosmacht, ist hinweggetan. Das Meer, das auch in Verbindung immer steht mit den aufrührerischen Mächten und woraus ja auch das Tier aus dem Meer aufgestiegen ist, der Antichrist, das wird nicht mehr sein. Aber neuer Himmel und neue Erde. Ein neuer Kosmos, den Gott schon bereithält und herabsendet als seine Braut, beziehungsweise als das himmlische Jerusalem, das zubereitet ist für ihren Mann wie eine geschmückte Braut. Dieses Bild der Braut wird also auch hier für das neue Jerusalem gebraucht, andererseits aber auch für die Gemeinde. Wir sehen hier die Einigung, wie die Gemeinde in das Jerusalem einzieht, ja, gewissermaßen die Brautstadt, wo die Hochzeit dann auch endgültig in Ewigkeit weitergeht, die Hochzeit, die bereits im tausendjährigen Reich begonnen hat, die Hochzeit mit dem Lamm auf Golgatha. Und so wird also das ineinander übergehen nach dieser letzten Schlacht von Gog und Magog. Es wird übrigens viel falsch verstanden in der Offenbarung, weil die prophetischen Voraussagen nicht richtig eingeordnet werden. Ich habe auch lange gerungen um das Verständnis und gebetet und möchte auch nicht behaupten, dass ich alles verstehen könnte. Kein Mensch kann die Tiefen Gottes ausloten. Und doch denke ich, mich hat jemand gefragt, was das heißen könnte, dass hier ein Baum des Lebens, ein Baum steht, dessen Blätter zur Heilung der Völker dienen, ob das nicht eher ins tausendjährige Reich gehört, in Offenbarung 22, Vers 2. Und das war mir ein Schlüssel dazu, zu sehen, das ist Prophetie, die sich bereits beim Propheten Hesekiel findet, in Kapitel 37. Und das bezieht sich zunächst, 47, Entschuldigung, und das bezieht sich zunächst auf das tausendjährige Reich, aber dann in der höheren Stufe der absoluten Vollendung auch auf neuen Himmel und neue Erde. Zunächst ist es eine Heilung der Völker im tausendjährigen Reich und dann aber das Geheiltsein der Völker in Ewigkeit, dass nur die aus den Nationen, die gerettet sind, die gläubig sind, wiedergeboren durch den Geist Gottes, nur die werden in der ewigen Herrlichkeit sein. Während im tausendjährigen Reich in dieser Vorstufe eben auch noch Unbekehrte sein werden, die Kinder derer, die in das Reich gelangt sind, und solche, die die Schlacht von Harmagedon überlebt haben. Da werden die Völker aber insofern gebunden sein, dass sie nichts Böses tun, weil der Satan sie nicht anficht. Aber die Sünde wird noch im Herzen sein. Aber in der Ewigkeit werden nur die Geretteten aus den Nationen sein, zusammen mit dem vollendeten und geretteten Israel, das nach Epheser 2 eine Einheit bilden wird mit den Geretteten aus den Nationen. Nun gehen wir aber Vers für Vers entlang. Es wird ein bisschen länger dauern. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Geduld mitgebracht, weil es ist wichtig genug, dieses letzte Kapitel, dass wir da nicht durchrasen, aber wir werden einiges wesentlich miteinander betrachten. Er, das ist einer der Engel, der Johannes erschienen ist, er zeigte mir einen reinen Strom vom Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der ausging vom Thron Gottes und des Lammes. Dieser Strom, wie schon angedeutet, wird ausführlicher beschrieben beim Propheten Hesekiel in Kapitel 47. Ich möchte nur einiges daraus lesen und diese ganzen Beschreibungen, die nun Offenbarung 22 auftreten, knüpfen sehr offensichtlich an die Prophetie des Propheten Hesekiel an in Hesekiel 47, 1 bis 12. Ich kann es nur zusammenfassen, es heißt da zunächst: Und er führte mich zum Eingang des Hauses zurück und siehe, da floss unter der Schwelle des Hauses Wasser heraus. Bei Hesekiel ist der Tempel beschrieben, der nach meinem Verständnis im tausendjährigen Reich gebaut wird. Und im himmlischen Jerusalem aber wird es keinen Tempel geben. Da steht ganz klar in Offenbarung 21, Vers 22, da heißt nämlich: Einen Tempel sah ich nicht in ihr, in dieser himmlischen Stadt, denn der Herr, Gott der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Also kein Tempel, wo diese Maße von Hesekiel 40 bis zum Ende stehen, sondern da ist Gott selber der vollkommene Tempel in seiner Gestalt. Aber deshalb, und das wird deshalb so schwer verstanden, in Hesekiel 47 durchdringen einander dieser Tempel des tausendjährigen Reiches und der Tempel der Vollendung im himmlischen Jerusalem. Also eine prophetische Stufung und Steigerung kann man daraus entnehmen. Es sind mancherlei Begriffe jetzt, die sich auf den irdischen Tempel und diesen irdischen Strom beziehen, aber es wird auch gebraucht für den Strom des Heiligen Geistes in der Vollendung des himmlischen Jerusalem. Wir dürfen das nicht auseinanderreißen, sondern das eine geht ins andere über. Diese Vorvollendung im tausendjährigen Reich ist die Vorstufe zur Endvollendung im himmlischen Jerusalem. Und deshalb kommen hier manche irdischen Bilder bei Hesekiel in diesem Lebensstrom. Das Wasser floss hinab unterhalb der südlichen Seite des Hauses, südlich vom Altar. Also es gibt hier die Himmelsrichtungen. Und dann wird gesagt, dass das Wasser zunächst ihm bis an die Knöchel geht und dann bis an die Knie und dann bis an die Lenden. Und schließlich, so heißt es in Vers 5, da war es ein Strom, den ich nicht durchschreiten konnte, denn das Wasser war so tief, dass man darin schwimmen musste. Ein Strom, der nicht zu durchschreiten war. Dann wird weiter gesagt, dass dieses Wasser fließt, dass am Ufer dieses Stromes Bäume stehen, die auch eine Rolle spielen, dann im himmlischen Jerusalem. Komme ich noch darauf zurück. Und dann ergießt sich dieser Strom über die Araba ins Tote Meer. Im Himmel wird es kein totes Meer mehr geben, aber im tausendjährigen Reich. Und da wird das Tote Meer geheilt werden. Das Tote Meer steht praktisch für den Untergang von Sodom und Gomorra infolge der Sünde. Und wenn es heißt, dass das Tote Meer geheilt wird und dass wieder Fische darin leben, in Hesekiel 47, bedeutet das, dass ja diese Sünde besiegt werden wird, dass das alles gesunden wird durch diesen Lebensstrom, der vom Tempel ausgeht. Zunächst im irdischen Bereich, vorausgeschattet für die ewige Befreiung von der Sünde. Sodom und Gomorra wird nicht mehr sein. Das Tote Meer wird geheilt im tausendjährigen Reich, aber in der Ewigkeit ist die Sünde gebannt. Es wird nichts mehr daran sein im Himmel, was unter dem Fluch oder dem Bann ist. Wir werden es gleich noch näher betrachten. Also hier ist Segel 47, mündet ins Tote Meer. Und wenn es ins Meer geflossen ist, dann wird das Wasser gesund. Und alle lebendigen Wesen, alles, was sich dort tummelt, wohin diese fließenden Wasser kommen, das wird leben. Es wird auch sehr viele Fische geben, weil dieses Wasser dorthin kommt. Und es wird alles gesund werden und leben, wohin dieser Strom kommt. Und es werden Fischer an ihm stehen. Das wird dann ausführlich beschrieben. Und dann an Vers 12, es werden allerlei Bäume wachsen, von denen man isst, deren Blätter nicht verwelken und deren Früchte nicht aufhören werden. Alle Monate werden sie neue Früchte bringen, denn ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum. Ihre Früchte werden als Speise dienen und ihre Blätter als Heilmittel. Da haben wir genau das, was hier im himmlischen Jerusalem dann bildhaft erscheint. Im tausendjährigen Reich, da sehe ich das wirklich, ja, dass da wirklich dieser Strom ausfließt ins Tote Meer, dass das geheilt wird, dass Sodom und Gomorra schon in der heilsgeschichtlichen Vorausnahme weggetan wird, die Sünde hinweggetan und dann in der Ewigkeit, dann in der Vollendung mit unbeschreiblichen Vorstellungsbegriffen, also Johannes gebraucht eben hier die Bilder, die ihm zur Verfügung stehen, da bezeichnet dieser Lebensstrom den Heiligen Geist, der dafür steht, dass keine Sünde mehr sein wird, dieser Lebensstrom, der alle durchströmt, die in das himmlische Jerusalem gelangen werden. Und die Heilung der Völker, wie gesagt, das bedeutet dann, dass nichts Unreines dort sein wird, dass die Sünde weggetan ist. Alle, die dort sind, aus Israel, die 144.000 Vollendeten, und dann auch ganz Israel, das gerettet wird nach Römer 11, wenn es sich bekehrt, aber nur die Bekehrten aus Israel, ja, sie werden auf mich sehen, den sie durchbohrt hatten, haben Zacharja 12 bis 14 ausführlich beschrieben, die werden ins himmlische Jerusalem gelangen. Und die Einheit nach Epheser 2 wird sich verwirklichen. Der Zaun ist abgebrochen zwischen denen, die aus den Nationen und denen, die aus Israel sind, durch Jesus Christus, denn er ist unser Friede. Er hat den Zaun der Feindschaft abgebrochen. Und so wird die vereinte Schar aus Judenchristen und Heidenchristen, da gehören wir wohl alle dazu, außer wenn jetzt jemand aus Israel stammen sollte und sich bekehrt hat zu Jesus Christus, dann werden wir vereint ihn dort schauen von Angesicht zu Angesicht. Also nochmals, Hesekiel 47 ist die prophetische Voraussage des Tempels und des Lebensstroms im tausendjährigen Reich, aber auch die prophetische Voraussage für Gott selber, der durch seinen Heiligen Geist die Sünde abgetan hat im himmlischen Jerusalem, dass nichts Unreines dort hineingelangen wird, wird immer wieder gesagt. Denn alles, was unrein ist und unrein bleiben will, das wird dann in der ewigen Verdammnis, in der Gehenna, im Feuerpfuhl sein. Draußen sind diejenigen. Werden wir alles auch noch jetzt näher betrachten. Warum sage ich, dass dieser Wasserstrom der Heilige Geist ist? Das wird ganz klar erklärt. Die Bibel erklärt sich ja selber. Ja? Wir wissen, wenn wir eine Stelle nicht verstehen, schauen, ob das anderswo mit klaren Worten erklärt wird. In Johannes 7 wird es erklärt. Johannes 7, Vers 37 bis 39. Unser Herr Jesus ist, als er auf der Erde wandelte, nach Jerusalem hinaufgezogen zum Laubhüttenfest, wo man aus dem Auszug aus Ägypten und die Zeit in der Wüste gedacht hatte, wo man sich dann Hütten gebaut hatte, die Sukkot. Und nun auf dem Höhepunkt des Festes, da wurde ja immer Wasser geschöpft aus den Heilsbrunnen, und da trat nun er auf und verkündete Folgendes denen, die in Jerusalem versammelt waren, und auch der gesamten Menschheit hat er es verkündet, denn es waren aus den Nationen auch viele hingepilgert, wie auch zu Pfingsten. Und dann sagte er, Johannes 7, Abvers 37, aber am letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Kam erst nach der Auferstehung zu Pfingsten, dann in der Fülle. Und nun hat er das vorausgesagt, ja, wer an ihn glaubt, der wird mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Das heißt, es werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ganz klar, dieses Wasser ist ein Bild hier für den Heiligen Geist. Und das Wasser des Lebens, das zur Heilung dient in der Ewigkeit, das ist der Heilige Geist, der und Gott selber eben, der durch seinen Geist auch dort wirkt und die Menschen ja, in seiner Lichtherrlichkeit bei ihm versammelt. Übrigens, man muss auch auf die Details achten. Es wäre jetzt hier jeder Buchstabe, jedes Wort wichtig. Ich kann aus Zeitgründen nicht alles auslegen. Aber es steht ja hier, der Thron Gottes und des Lammes. Es ist eine völlige Einheit hier, der Vater und der Sohn. Gott Vater und Jesus Christus. Man kann nicht behaupten, Jesus gehörte auf die Seite der Geschöpfe, wie es manche Sekten tun, sondern er ist immer hier in der Einheit des Vaters. Ja? Und er wird mit ihm zusammen angebetet. Der Heilige Geist allerdings wird nicht angebetet, sondern er führt uns zur Anbetung. Er vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen, damit wir ja, den Vater und den Sohn anbeten sollen. Obwohl natürlich der Heilige Geist auch göttlichen Wesens ist wie der Vater und der Sohn. Aber ich habe keine Stelle in der Bibel gefunden, wo man zum Heiligen Geist beten soll. Mir hat es noch keiner gezeigt. Also wir wollen auch das ernst nehmen, während zum Sohn auch sehr oft gebetet wird. Mein Herr und mein Gott, sagt Thomas, und Jesus wehrt es ihm nicht. Stephanus sagt, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Es gibt viele Stellen, wo zu Jesus gebetet wird, auch nach der Auferstehung dann. Ja, der Thron Gottes und des Lammes. Und dann dieser Baum des Lebens. Woher kennen wir diesen Baum des Lebens? Natürlich aus 1. Mose 2 und 3. Ich lese kurz diese Stellen, sind nicht viele Verse. In 1. Mose 2, Vers 9, da heißt es, und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden im Osten und setzte den Menschen dorthin, den er gemacht hat. Das war Vers 8 und Vers 9. Und Gott, der Herr, ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprießen, lieblich anzusehen und gut zur Nahrung. Und auch den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Der Mensch hätte essen dürfen von diesem Baum des Lebens, wenn er nicht in die Sünde gefallen wäre, Gottes Gebot übertreten hätte. Er hatte ihm verboten, von diesem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen zu essen. Wäre er nicht in Sünde gefallen, hätte er unmittelbar die Unsterblichkeit in Gottes Reich erlangt. Aber durch diesen Sündenfall hat Gott die Cherubim vor das Paradies stellen müssen, damit keiner dort hineingeht zum Baum des Lebens. Das lesen wir dann in 1. Mose 3, Vers 24. Ja, damit der Mensch sich nicht überhebe und Unsterblichkeit beanspruche aus eigener Gewalt, sich das nimmt auch noch. Das musste dem Menschen verwehrt werden. Und Gott war aber gnädig und hat seinen Sohn Jesus Christus gesandt, um uns den Zugang zum Thron zu ermöglichen. Indem der Vorhang im Tempel zerriss, von oben nach unten, hat Gott den Weg geöffnet in das Heiligtum. Und das Heiligtum ist eben Gott selber. Es braucht keinen Tempel mehr. Der Herr ist der Tempel, an dem wir genesen, in dem wir Erlösung empfangen, in dem wir ja, das Heiligste Opfer Jesu Christi annehmen. Ja, das ist praktisch das Allerheiligste, wurde geöffnet, als der Herr am Kreuz gestorben ist, und da riss dieser Vorhang entzwei von oben nach unten. Gott ist der Tempel, Offenbarung 21, Vers 22. Und das Lamm übrigens, auch hier untrennbar Vater und Sohn hier als der lebendige Tempel und der lebensschaffende Geist, der Strom des Lebens, der dann alles durchströmt im himmlischen Jerusalem. Und seine Freude, seine Kraft, seine Weisheit, seine Liebe uns schenken wird, wenn wir bei ihm, dem Vater und dem Lamm, versammelt sein werden als die erlöste Schar. Wie wunderbar. Dieser Baum des Lebens trägt 12-mal Früchte. Das heißt, es ist ein Baum, der vollkommen Frucht trägt. Da gibt es keinen Winter, wo er keine Früchte tragen würde. Ja? Kein Aufhören. Das dient zur Heilung. Und wie gesagt, diese Heilung verstehe ich so, ein Geheiltsein in der Ewigkeit. Es ist nicht so, dass wir dort noch krank werden würden, denn Gottes Wort sagt ganz klar in Offenbarung 21, Vers 14, Entschuldigung, nicht Vers 14, sondern Vers 4, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Also es ist ein Geheiltsein der Völker, eine Therapeia, wie sie im Griechischen heißt. Und was im tausendjährigen Reich vorgeschattet ist, wird dann vollendet sein. Und dass hier die Völker betont werden, zeigt eben, dass sie auch Zugang haben, aber nur über Golgatha. Es gibt keinen Sonderweg, wie manche behaupten. Wasser des Lebens, der Baum des Lebens, Vollkommenheit. Und wir wissen ja, diese himmlische Stadt hat ja 12 Tore. Auf die sind geschrieben die 12 Namen der Stämme Israels. Der Zugang Israel hat eine wichtige Bedeutung, aber nur durch den größten Sohn Israels, Jesus Christus, den Nachfolger Davids, der sein Friedensreich aufrichten wird und ewig auf seinem Thron sitzt im himmlischen Jerusalem mit dem Vater zusammen. Und die Grundsteine sind die 12 Apostel des Neuen Bundes. Das ist in Offenbarung 21 ja ausführlich entfaltet. Also Alter und Neuer Bund sind untrennbar miteinander verbunden. Und der Verbindungspunkt ist gemäß Epheser 2, Jesus Christus, er ist unser Friede am Kreuz auf Golgatha. Es gibt keine zwei Heilslinien, keine Aufteilung in Ewigkeit zwischen alttestamentlichen Gläubigen und neutestamentlichen Gläubigen, wie es manche Lehrrichtungen behaupten wollen, sondern die Einheit, Epheser 2, ich möchte es immer wieder betonen, ist errungen, indem er unser Friede ist. Ja, Wasser des Lebens, Baum des Lebens, Heilung der Völker, keine Krankheit, keine Träne, kein Leid, kein Schmerz. Eine wunderbare Vollendung, eine leibliche Gesundheit, aber auch das geistliche Geheiltsein, die Wegnahme jeder Sünde und auch jeder Anfechtung im Himmel. Ich denke, das ist selbstverständlich. Tausendjährigen Reich, wie gesagt, ist der Mensch noch der Alte, aber Satan ist gebunden, da ist das eingedämmt, die Sünde, während in der Ewigkeit die Sünde hinweggenommen ist. Wer noch sündigen will, der ist draußen, das wird dann noch kommen. Und Vers 3, es wird keinen Fluch mehr geben, keinen Bann. Der Fluch, wo ist der in die Welt gekommen? Beim Sündenfall, 1. Mose 3. Der Fluch wirkt sich dann so aus, dass die Schlange auf den Bauch kriechen und Erde fressen muss, dass die Frauen unter Schmerzen ihre Kinder gebären und dass der Mann oder überhaupt der Mensch im Schweiße seines Angesichts sein Brot essen wird, und er ist Staub und wird zu Staub werden, er ist Erde und wird zu Erde werden, übrigens nicht zu Asche, steht an keiner Stelle, wie es manchmal bei Erdigung gesagt wird, sondern das heißt, man kann nur sagen, Staub zu Staub, Erde zu Erde, aber nicht Asche zu Asche. Die Feuerbestattung, ich möchte es an der Stelle erwähnen, findet sich nur im Heidentum, ja, in biblischer Zeit. Es gibt keine Stelle, wo ein Jude oder ein neutestamentlicher Christ sich hat verbrennen lassen. Das höchstens, wenn sie als Märtyrer starben, aber das ist dann unfreiwillig. Und der Herr ist natürlich auch da gnädig. Aber wenn wir es selber entscheiden können, sollen wir, so möchte ich einfach sagen, die biblische Art der Beerdigung oder Bestattung wählen. Ja, kein Fluch mehr, kein Bann mehr. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein, und seine Knechte werden ihm dienen. Es ist ganz klar, wir werden dem Herrn dienen, obwohl es nachher heißt, sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Im Griechischen steht hier in Vers 5, Basileusin, das heißt Basileus der König. Alle, die dem Herrn Jesus gehören, werden Könige mit ihm sein. Aber natürlich doch unter ihm. Ja, die Rangordnung bleibt gewahrt, wir werden nie die gleiche Stufe wie Gott haben. Wir sind zwar nach seinem Ebenbild geschaffen und werden ihm gleichgestaltet werden, wie es in einer Stelle heißt, gleichgestaltet, aber wir werden nie Gott sein, sondern von Gott begnadigte Sünder, die in Ewigkeit mit ihm herrschen dürfen und mit ihm das ewige Leben uns freuen dürfen, am ewigen Leben. Und doch bleiben wir natürlich Knechte, das ist ganz klar. Und das sind ja auch nur die, die zum Himmelreich eingehen dürfen, die nicht anmaßen, sich selber zu sein wie Gott, die nicht diese Ursünde auf sich laden, in 1. Mose 3, Vers 5. Nicht? Das war ja die Ursünde, die Rebellion der gefallenen Engel. Aber die Knechte des Herrn, sie werden gehorsame Diener sein und gerade deshalb mit ihm herrschen dürfen. Ja, hier steht es ja ganz klar, sie werden ihm dienen und am Schluss, sie werden herrschen. Aber nicht über ihn, sondern mit ihm. Und der Herr wird sie erleuchten. Sie werden, und das ist das wunderbare Ziel auch unseres Glaubens, dass die Decke der Verhüllung weggenommen ist und dass wir das Angesicht des Herrn sehen dürfen, wie er ist. Und das deshalb, weil sein Name auf unseren Stirnen stehen wird, wenn wir zu diesen Erlösten gehören dürfen, wenn wir dem Herrn treu bleiben bis ans Ende. Vers 4, sein Name wird auf ihren Stirnen sein. Und es heißt ja einmal in der Offenbarung, es gibt einen Namen, den nur er weiß. Und andererseits auch ist es der Name Jesus, Retter, und auch der Name des Vaters, Yahweh, wird es wahrscheinlich ausgesprochen, J-H-W-H im Hebräischen. Dieser wunderbare Heilsname, ich bin, der ich bin, ich werde sein, der ich sein werde. Und Jesus, Joshua, der Retter, der Erlöser, der Befreier von Schuld und Sünde, der uns den Eingang zum ewigen, herrlichen Reich erworben hat am Kreuz auf Golgatha. Unverhüllt. Ja, in 1. Johannes 3, Vers 2 steht das. Wir werden ihm gleichgestaltet sein und ihm sehen, wie er ist. Gleichgestaltet heißt aber nicht, dass wir Gott sein werden, aber wir werden einen genauso unverweslichen Herrlichkeitsleib haben, wie der auferstandene Herr Jesus. Das ist damit gemeint. Da werden wir diesen Auferstehungsleib bekommen nach 1. Korinther 15. Und es wird eine ewige Existenz sein, die uns nicht langweilig werden wird, sondern wo wir dann in alle Ewigkeit hinzulernen dürfen, was wir hier in einem Leben nie lernen können. Wir brauchen deshalb auch keine Reinkarnation, weil wir viel mehr haben als die fernöstlichen Religionen, nämlich die ewige Herrlichkeit, alles zu erkennen, vor allem den Herrn zu erkennen und in seiner Liebe geborgen zu sein in Ewigkeit. Es geht ja nicht nur um Erkenntnis, sondern vor allem um die Liebe, die dann noch weiter wachsen darf. Und ja, wir werden dann erst sehen, so richtig, wer er ist und was er für uns alles getan hat. Und wie er uns alles schenken möchte, was wir brauchen zu unserer ewigen Freude und Seligkeit. Ich kann das mit menschlichen Worten jetzt kaum ausdrücken. Es übersteigt genauso bei Johannes unsere Vorstellungswelt, ja, diese Herrlichkeit. Aber wir können es andeutungsweise auch hier in der Bibel mit menschlichen Worten ausgedrückt sehen oder hören, lesen. Ja. Unverhüllt wird er uns sein Angesicht zeigen. Es wird dort keine Nacht mehr geben, natürlich nicht, denn Gott ist Licht. 1. Johannes 1, Vers 5, Gott ist Licht, es ist keine Finsternis, die dort sein wird. Und manche argumentieren so oberflächlich, dass es keine 6-Tage-Schöpfung geben könne, weil ja die Himmelskörper, Sonne, Mond und Sterne erst am 4. Tag geschaffen wurden. Aber es ist für mich gar kein Problem, denn es heißt, am 1. Tag schuf Gott das Licht, er sprach, es werde Licht und es wurde. Und Gott selber ist Licht. Und wenn er in 24 Stunden ausdrücklich kennzeichnet, Abend und Morgen, der erste Tag, dann braucht Gott auch keine Sonne dazu. Er hat ja auch die Zeit geschaffen von Anfang und hat dann am 4. Tag dann zusätzlich diese Himmelskörper eingerichtet, die das dann weiter so führen. Aber er hat es bestimmt in seiner Weisheit schon so geordnet, Abend und Morgen auch ohne Sonne. Wenn es schon am ersten Tag heißt, Abend und Morgen, ist es auch schon ein Tag, nachdem, wie wir heute Tage definieren, zumal es dann heißt, er ruhte am 7. Tag. Und wenn dann am 4. Tag die Himmelskörper da waren, dann wird plötzlich nicht ein anderer Zeitrhythmus sein als am 1. Tag. Das wäre völlig widersinnig, weil es immer die gleiche Formulierung ist in 1. Mose 1. Das nur als kurzer Exkurs, ja, zu dieser zur Zeit laufenden Diskussion wegen Schöpfung, biblischer Schöpfungslehre und Evolution und diesen Fragen. Gott ist Licht und er schuf das Licht gleich zu Anfang und das vertrieb die Finsternis und wird auch dort wird Licht sein. Es wird nichts geben, was sich versteckt vor Gott, sondern wir werden in seiner Lichtherrlichkeit umso mehr strahlen und leuchten dürfen. Und es wird ja auch keine Sünde sein, sodass also Finsternis auch nicht mehr notwendig ist. Die Finsternis sucht nur der, der ein Kind der Finsternis ist. Aber wir sollen und dürfen ja Kinder des Lichts und des Tags sein, reingewaschen durch das Blut des Lammes. Die Frage stellt sich vielleicht noch, worüber werden wir denn herrschen? Haben sich schon viele den Kopf zerbrochen? Wie gesagt, es heißt Basileiosin, Königsherrschaft ausüben. Eindeutig ist, wir werden mit dem Herrn herrschen, unter ihm, aber doch mit ihm. Und in Psalm 8 ist ja beschrieben bezüglich der irdischen Herrschaft des Menschen, dass Gott den Menschen wunderbar geschaffen hat. Alles hat er unter seine Füße getan. Dann werden Tiere aufgezählt und diese ganze geschaffene Welt. Und in der himmlischen Herrlichkeit wird es sicherlich auch viele Bereiche geben, über die wir herrschen können. Jetzt vielleicht, ich will jetzt nicht spekulieren, weiß nicht, ob es da Tiere gibt. Wir können dazu nichts Eindeutiges sagen. Aber jedenfalls alles, was da sein wird, werden wir beherrschen dürfen. Und über die Engel, denke ich, werden wir herrschen. Es heißt nämlich in 1. Korinther 6, Vers 3, dass wir sogar über die Engel richten werden. Ja, mag sein, dass wir dann auch über die Engel herrschen. Aber ich denke, es wird nicht ein Mensch über den anderen herrschen. Das wird abgetan sein, diese diktatorischen Strukturen, wie sie sich heute auf der Erde noch finden, sondern die Erlösten werden eine Liebesgemeinschaft bilden, wo nicht mehr auf keinen Fall Gewaltherrschaft sein wird, höchstens Friedensherrschaft mit dem Lamme über diese erneuerte Welt. Mehr möchte ich dazu nicht sagen, in aller Keuschheit, ja, und Zurückhaltung wollen wir uns über diese Geheimnisse äußern. Nun aber, damit ist also dieses Großartige fast schon abgeschlossen. Jetzt kommen noch einige interessante Berichte. Und zwar schließt sich jetzt der Kreis. Schließt sich jetzt der Kreis. Johannes durfte einen Blick tun bis zur allerletzten Vollendung. Aber jetzt holt ihn die Realität wieder ein. Er befindet sich noch nicht im himmlischen Jerusalem, sondern auf der Insel Patmos, ist in der Verbannung. Und er wünscht sich, dass das bald kommt. Und der Herr sagt ihm auch, es wird nicht lange dauern, wobei wir wissen, Gottes Zeitmaß ist anders als das Zeitmaß des Menschen. Bei dem Herrn sind 1000 Jahre wie ein Tag und ein Tag wie 1000 Jahre, 1. Petrusbrief. Und doch sagt nun der Herr, Vers 6, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig, und der Herr, der Gott der Propheten, der heiligen Propheten, hat seinen Engel gesandt, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch, schnell, bald, tachei steht hier, geschehen muss. Tachei, das ist das Wort, wo wir auch ein Tachometer finden, also Geschwindigkeitsmesser. Ja. Schnelligkeit, Geschwindigkeit. Natürlich, wir warten jetzt schon 2000 Jahre, seit der Herr kam, aber das ist für Gott noch kein großer Zeitraum. Und doch mehren sich jetzt die Zeichen der Zeit, dass die Wiederkunft des Herrn nahe bevorstehen könnte. Es gab zum Beispiel das wesentlichste Zeichen, viele Jahrhunderte nicht, das jetzt wieder vorhanden ist, nämlich die Staatsgründung Israels. Dieser Staat Israel ist ein menschlich fehlerhafter Staat, aber er bildet die Voraussetzung zur Erfüllung zahlreicher alt- und neutestamentlicher Prophezeiungen. Wenn wir nur an den Propheten Zacharja denken, Kapitel 12 bis 14, an Propheten Hesekiel, wo das tausendjährige Reich beschrieben wird, an Jesaja 2, wo es heißt, dass alle Völker zum Zion pilgern werden, genauso in Micha 4, wo die Friedensstadt des Messias beschrieben wird. Wenn wir an die ganzen Antichriststellen denken, wo sich der Antichrist in den Tempel Gottes setzen wird, das mag ein wörtlich zu verstehender Tempel sein, es kann aber auch die Gemeinde als Tempel verstanden sein, es gibt verschiedene Deutungen. Ja, aber jedenfalls Israel bildet, das wiedererstandene politische Israel bildet die Voraussetzung zur Erfüllung vieler geistlicher, prophetischer Voraussagen. Etwa angefangen bei Hesekiel 37, wo die Totengebeine zusammenrücken, da verstehen viele und ich auch die Wiedererstehung Israels. Und dann alles, was darauf dann folgt, wird im Buch Hesekiel dann in weiteren Kapiteln beschrieben. Ja, kann das jetzt nur andeuten, jedenfalls, er wird schnell, er wird rasch oder bald kommen nach göttlichem Maßstab. Aber es kann auch bedeuten, dass er plötzlich kommen wird. Schnell kann auch heißen, ja, überraschend. Deshalb sagt uns der Herr Jesus in Matthäus 24, 25 und 26, dass wir alle Zeit bereit sein sollen, wartebereit und das Öl in den Lampen nicht ausgehen lassen, damit wir nicht einmal zu den törichten Jungfrauen gehören. Diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Es ist absolut eindeutig und klar und wir sollen da nichts daran verändern, sondern bereit sein, wenn der Herr kommt. Und dann nochmal die Bestätigung in Vers 7. Siehe, ich komme bald, glückselig werde die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Und seht ihr, manche tun sich schwer und sagen, die Offenbarung können wir nicht verstehen, wir lassen lieber die Finger davon. Und es gibt in keinem anderen Buch so viele Seligpreisungen für diejenigen, die gerade dieses Buch und besonders eben auch in der Endzeit bewahren und lesen und zu Herzen nehmen. Der Teufel möchte, dass man großen Bogen drum macht. Aber der Herr sagt, selig sind oder ist, wer die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Wenn wir dieses Buch wegschieben, und es war auch in der Kirchengeschichte am Anfang umstritten, man hat sich damit schwer getan, tut sich heute schwer, viele wollen nichts davon wissen, dann nimmt man sich einen Teil der Seligkeit weg, einen ganz wichtigen Teil, weil das eben gerade in der Endzeit besonders wegweisend ist, gerade dieses Buch. Es ist kein Buch mit 7 Siegeln, was Verständnis angeht. Wenn man nicht gekünstelte Umdeutungen macht, dann kann man es viel besser verstehen, als wenn man denkt, man muss jetzt alles geistlich umdeuten, wie ich es auch jetzt schon bei verschiedenen Gemeinden gehört habe, die keinen Stein auf dem anderen lassen. Nein, es ist, wenn man zunächst mal wörtlich versteht, gar nicht so schwer zu verstehen. Ja, möchte ich euch einfach ermutigen, das zu lesen. Ich plädiere für die wörtliche Auslegung, so weit wie möglich, nur da, wo es absolut vom Zusammenhang geistlich verstanden werden muss, nur dann dürfen wir es auch geistlich deuten, sonst nicht. Ja. Und nun kommt etwas, was schon mal beschrieben wird, und zwar in Kapitel 19, Vers 10. Und interessant, dass es hier nochmal passiert. Es heißt jetzt, und ich, Johannes, bin es, der diese Dinge gesehen und gehört hat. Und als ich es gehört und gesehen hatte, fiel ich nieder, um anzubeten vor den Füßen des Engels, der mir diese Dinge zeigte. Ganz ähnlich in Offenbarung 19, wo durch Vermittlung des Engels, das ist ja nur ein Mittler, ja, der Offenbarung Gottes oder Jesu Christi, wo durch die Vermittlung dieses Engels Johannes das Geheimnis von der Hochzeit des Lammes geoffenbart bekommen hat. Das war auch so überwältigend, dass er auch niedergefallen ist und einfach anbeten wollte. Vielleicht hat er ja im Herzen den Herrn anbeten wollen, aber jetzt war ihm der Engel erschienen und es konnte so gedeutet werden, er hat jetzt einfach diesen Engel und den betet er an. Und das wehrt dieser Engel in Kapitel 19 und genauso in Kapitel 22 ab und spricht zu ihm, sieh dich vor, tue es nicht, denn ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder der Propheten, klare Bestätigung, dass Johannes der letzte Prophet hier ist, ja, und derer, welche die Worte dieses Buches bewahren, bete Gott an. Ganz klar, allein Gott sollen wir anbeten und allein das Lamm Jesus Christus, der diese Offenbarung ja schenkt, gemäß Kapitel 1. Jesus ist ihm ja erschienen und hat seinen Engel gesandt. Aber die Ehre gebührt nicht dem Mittler in Gestalt des Engels, sondern allein dem Mittler des Heils, Jesus Christus. Unterschied. Ja. Das heißt einmal, es gibt nur den einen Mittler, ja, den Mensch, Jesus Christus. Gott wurde Mensch in seinem Sohn, um das Heil uns zu erwerben. Aber der Engel gehört auf die Seite der Geschöpfe. Jesus gehört auf die Seite des Schöpfers, des Vaters, der Engel aber gehört auf die Seite der Geschöpfe, und das heißt der Menschen, der Propheten und derer, die diese Worte bewahren. Der Engel stellt sich ja ganz klar auf die Seite des Geschaffenen, versteht ihr? Das ist ein wichtiger Beweis, die Engel haben kein göttliches Wesen, genauso wie wir nicht, sondern er ist auch einer, der zu den Geschöpfen gehört. Muss man ganz klar unterscheiden. Schöpfer, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Geschöpfe sind Engel, Menschen und alles andere Geschaffene, also Tiere, Pflanzen, Steine, so sind alles Geschöpfe. Wobei aber nur der Mensch einen von Gott gegebenen Lebensatem hat, wo sein Geist wohnt. Und die Engel sicherlich auch, die am Throne Gottes und in seiner Umgebung sind. Aber der echte Engel wehrt es ab, Anbetung von Johannes und überhaupt von Menschen entgegenzunehmen. Der falsche Engel aber, der dämonische Engel, der nimmt das an, der fordert das sogar. In Matthäus 4, Vers 9 finden wir die Stelle, wo ja Satan den Herrn Jesus verführen möchte. Und da gibt es eine interessante Formulierung in Matthäus 4, Vers 9. Ja, ihr kennt ja diese Versuchungslügen Satans. Und dann heißt es, in Vers 8 zunächst wiederum. Wiederum nimmt ihn der Teufel, nämlich nimmt den Herrn Jesus, der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm, dieses alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da habt ihr genau das, was dieser gute Engel abwehrt. Aber der dämonische Engel, Satan und seine mit ihm abgefallenen Engelwesen, die verlangen Anbetung. Die wollen sich an die Stelle Gottes setzen. Und was sagt der Herr Jesus? Da spricht Jesus zu ihm, weiche Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und siehe, Engel traten hinzu und dienten ihm. Seht ihr, wie es sich umdreht, indem der Herr Jesus das abwehrt. Da hat natürlich ihm Großartiges versprochen. Er hat gesagt, du kannst gleich alle Reiche haben, wenn du zu mir trittst und den Vater verleugnest, seinen Vater dahin gibst, ja, und sein Heilswerk nicht durchführt. Aber der Herr Jesus war treu, gehorsam bis zum Tod am Kreuz, wie es in Philipper 2 heißt. Und dann belohnt ihn der Vater, indem die wirklichen Engel, die nicht abgefallen sind, dem Herrn Jesus dienen. Sie haben ihn dann gestärkt, sicherlich auch nach dieser 40-tägigen Fastenzeit. Und ja, so ist auch, werden auch wir göttlichen Lohn empfangen, wenn wir dem Herrn treu bleiben und uns nicht auf die Seite des Versuchers, des Satans ziehen lassen. Johannes wurde offenbar hier schwach in diesem Moment. Und das zeigt uns auch, und es ist wichtig, dass das da steht, dass der Johannes auch kein Übermensch war, aber ein von Gott berufener Apostel, der allerdings nie auf eine Stufe mit dem Herrn Jesus selber zu stellen ist. Ganz klar. Hier wird auch seine Schwachheit zweimal deutlich in Kapitel 19 und 22, indem er diesen Engel von ihm sich niederwirft. Und der Engel muss ihn zurechtweisen. Also ich bin dankbar, dass das in der Bibel steht und dass auch wir erkennen, wenn wir Offenbarungen empfangen in der Heiligen Schrift, wir sollen allein Gott anbeten, nicht irgendwelche Apostel und Propheten und Mittler, menschliche Mittler, sondern allein zum Herrn beten. Bete Gott an und nicht bete mich an, wie Satan gesagt hat, sondern Gott anbeten. Und nun interessant noch Vers 10. Er sprach zu mir, versiegle die Worte der Weissagung dieses Buches nicht. Woran erinnert uns das? Im Alten Testament gibt es auch ähnliche Stellen. Aha, Prophet Daniel. Und zwar ist es Kapitel 8, Vers 26 und Kapitel 12, Vers 4 und 9. Das sind nur drei Verse, deshalb möchte ich die mal kurz lesen zum Vergleich. Und wir sehen nämlich hier, wie die Heilsgeschichte weitergegangen ist. Nachdem der Herr Jesus erschienen ist, gilt es nicht mehr zu versiegeln, sondern jetzt kommt alles ja bald in schneller Abfolge. In Daniel Kapitel 8, Vers 26, wo es um den Widder und den Ziegenbock geht, was sich auch auf die Endzeit bezieht, heißt es dann, was aber über das Gesicht von den Abenden und Morgen gesagt worden ist, das ist wahr. Und du sollst das Gesicht verwahren, denn es bezieht sich auf fernliegende Tage. Verwahren. Das soll erst noch eine gewisse Verborgenheit auch bekommen. Und dann noch deutlicher in Daniel 12, Vers 4, am Schluss dieses gewaltigen Propheten im Alten Testament. Das ist sicherlich mit die weitreichendste Offenbarung, die einem Propheten im Alten Testament gegeben wurde, Daniel. Die Offenbarung knüpft dann sehr viele Stellen daran an, auch mit den 3,5 Tagen und so weiter. Ja, ihr kennt das. Und hier in Daniel, aber es ist noch nicht enthüllt. Es ist nur so vorgeschattet. Aber dann heißt in Daniel 12, Vers 3 folgender, und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Du aber, Daniel, verschließe diese Worte und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden darin forschen und die Erkenntnis wird zunehmen. Und bei Johannes hat sie zugenommen. Ja. Und dann heißt in Vers 8, das hörte ich, verstand es aber nicht. Darum fragte ich, mein Herr, was wird das Ende von diesen Dingen sein? Er sprach, geh hin, Daniel, denn diese Worte sollen verschlossen und versiegelt bleiben bis zur Zeit des Endes. Viele sollen gesichtet, gereinigt und geläutert werden und die Gottlosen werden gottlos bleiben und kein Gottloser wird es verstehen, aber die Verständigen werden es verstehen. Hier steht übrigens, die Gottlosen werden gottlos bleiben. Ganz ähnlich findet sich es auch in Offenbarung 22. Wenn wir vorhin gehört haben, diesen zunächst rätselhaft klingenden Vers, auch direkt im Zusammenhang hier: Wer Unrecht tut, der tue weiter Unrecht, und wer unrein ist, der verunreinige sich weiter. Das heißt also, es wird Menschen geben ohne Buße und die haben auch keine Erkenntnis. Das macht Prophet Daniel ganz deutlich. Die Gottlosen können die Geheimnisse des Herrn nicht verstehen. Ihnen ist es ein Rätsel. Und deshalb, jeder, der der Bibelkritik frönt, der der liberalen Theologie frönt, der nicht gläubigen Herzens die Bibel und der Gebet studiert, der kann sie einfach nicht verstehen. Für den ist es wirklich ein Buch mit 7 Siegeln, vor allem auch die Offenbarung. Es kann nur durch den Heiligen Geist überhaupt das Verständnis geschenkt werden und nicht durch noch so viele Studien. Das reicht dazu nicht aus. Da entstehen dann Missverständnisse. Wobei wir auch wissen, auch wenn wir durch den Heiligen Geist geleitet sind, weil wir Menschen sind und Fleisch sind, ist unsere Erkenntnis Stückwerk. 1. Korinther 13 und 14. Es bleibt Stückwerk und das soll uns auch in der Demut halten. Und doch können wir heute mehr verstehen als der Prophet Daniel im Alten Bund. Weil im Neuen Bund die Enthüllung fortgeschritten ist. Ja. Und deshalb heißt es hier, versiegle die Worte der Weissagung dieses Buches nicht, denn die Zeit ist nahe. Es ist auch ermutigend zu erkennen, dass in der Offenbarung es wirklich nicht so geheimnisvoll ist, wie manche behaupten. Wir können mehr verstehen, als viele behaupten, die den Geist Gottes nicht haben. Jetzt ist das Ende nahegerückt, Jesus ist erschienen und die Vollendung bereitet sich vor. Gerechte übe weiter Gerechtigkeit und der Heilige heilige sich weiter. Wer erlöst ist, wer gläubig ist, der soll nicht abfallen, der soll wachsen im Glauben, auch in der Erkenntnis, aber keine Erkenntnis ohne Heiligung. Ja. Wenn wir bewusst und gezielt in Sünde leben, wird Gott uns auch keine Erkenntnis schenken seines Wortes, sondern da müssen wir erst Buße darüber tun. Der heilige sich weiter. Und siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir und einem jeden so zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Das soll nicht heißen, ich habe auch schon an anderer Stelle das gesagt, dass wir durch Werke gerettet werden, sondern man muss das ganz klar unterscheiden. Erlöst werden wir allein aufgrund des Glaubens an das vollgültige Opfer unseres Herrn Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha, wo er für dich und für mich verblutet ist. Aber was wir nun auf diese Erlösung bauen, kann unterschiedlich sein. 1. Korinther 3, der eine baut auf diesen Grund, es kann kein anderer Grund gelegt werden, außer unser Herr Jesus Christus, aber der eine baut darauf Holz, Heu und Stoppeln und Stroh und der andere baut darauf Gold und Silber und Edelsteine. Ja, das heißt, es wird dann auch unterschiedlichen Lohn geben aufgrund dessen, was ich im Glaubensleben für Frucht hervorbringe oder welche Frucht ich nicht bringe. Das soll durchaus eine Ermutigung sein, dem Herrn wirklich von Herzen zu dienen und zu ihm zu bekennen, Menschen zu ihm einzuladen, zwingen können wir es ja nicht, aber immer wieder einladen und Gutes zu tun, miteinander zu teilen, vergesset nicht, denn solche Werke gefallen Gott wohl. Also keine Werkgerechtigkeit, aber Frucht des Glaubens. Nicht Werke des Gesetzes retten uns, aber die Werke des Glaubens. Das ist das Gleiche bei Jakobus, was in Galater 5 mit der Frucht des Geistes verglichen wird. Ja. Bei Paulus heißt es Frucht des Geistes, bei Jakobus Werke des Glaubens, im Unterschied zu den selbstgemachten Werken des Gesetzes, die keinen retten können. Muss man alles ganz klar unterscheiden in der Heiligen Schrift. Also der Lohn, das heißt das Preisgericht für die Gläubigen nach 1. Korinther 3, Heu oder Gold. Und es heißt aber auch, die anderen werden auch ihren Lohn bekommen, die Ungläubigen, und zwar im jüngsten Gericht vor dem großen weißen Thron in Offenbarung 20, Vers 11 folgende, der große weiße Thron, und das sind nur die, müssen dort erscheinen, die nicht im Lebensbuch des Lammes stehen. Denn wer an Jesus glaubt, der kommt nicht ins Gericht, der ist schon gerettet. Wer an Jesus Christus glaubt, der ist schon gerettet. Johannes 3, Johannes 5 wird das ganz klar ausgeführt. Ja. Wer an den Sohn glaubt, kommt nicht ins Gericht, sondern ist schon vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Der kommt nur ins Preisgericht. Das ist aber etwas anderes als das Verdammungsgericht vor dem großen weißen Thron. Müssen wir ganz klar unterscheiden. Und das Preisgericht wird vor dem tausendjährigen Reich sein und das Verdammungsgericht nach dem tausendjährigen Reich und dem letzten Aufstand von Gog und Magog. So die wörtlich zu nehmende Abfolge in der Johannes-Offenbarung Kapitel 20.
Kapitel 13, Vers 13, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Hier beweist Jesus Christus noch einmal seine Gottheit, dass er von Ewigkeit her beim Vater ist. A, Anfang, O, Vollendung, untrennbar mit dem Vater und seinem Thron verbunden. Ja, durch ihn ist alles geschaffen. Gott schuf alles durch sein Wort. Das Wort steht für Jesus Christus, Johannes 1. Und er ist auch die Weisheit, die schon im Anfang des Vaters Schoß war, Sprüche Kapitel 8. Jesus, der ewige Sohn Gottes. Übrigens, es heißt hier, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Da steht Telos, das kann man auch mit Ziel übersetzen. Jesus ist das Ziel, ihn zu schauen von Angesicht zu Angesicht. Das Ende, das Ziel, ist Jesus auch das Ziel deines Lebens? Ja, das ist das schönste und größte und einzig gültige Ziel in Zeit und Ewigkeit. Alle anderen Ziele werden vergehen und uns nicht wirkliche Erfüllung bringen. Glückselig sind, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben an dem Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen können. Das wird nochmal betont, ja, dass zum Glauben auch das Halten der Gebote gehört. Römer 13 wird ganz klar gesagt, das ist die Erfüllung des Gesetzes. Ja. Die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes, die Liebe. Aber die Liebe wird konkret, indem wir die Gebote Gottes halten, nicht indem wir sie übertreten. Was ist die Liebe? Du sollst den Herrn lieben von ganzem Herzen, ganzem Gemüt, ganzer Seele und deinen Nächsten wie dich selbst. Und wer den Nächsten liebt, tut dem Nächsten nichts Böses, Römer 13. Der tut dem Nächsten nichts Böses, sondern der wird ihn nicht töten, wird nicht in seine Ehe eindringen, wird ihn nicht bestehlen, wird nicht begehren, was ihm gehört und so weiter. Kann ich jetzt hier nur andeuten. Also jedenfalls, die seine Gebote tun und dann haben sie Anrecht am Baum des Lebens und gehen durch die Tore der Stadt ein. Die Tore, auf denen die Namen der 12 Stämme Israels geschrieben stehen, Offenbarung 21. Draußen aber, und jetzt kommt nochmal der Kontrast, und es wird in vielen Landeskirchen, in Gottesdiensten nur über die positiven Verse gepredigt. Und solche Verse werden ausgelassen. Ist euch vielleicht auch schon aufgefallen. Sowas hört man da nicht gern, aber es steht genauso im Wort Gottes, auch wenn wir es nicht unbedingt so gern hören. Draußen aber sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Dazu nur ganz kurz. Die Hunde, was ist das? Da gibt es zwei wichtige Stellen im Neuen Testament, was mit Hunden gemeint ist. Sind natürlich nicht die Tiere jetzt gemeint, wie wir sie kennen, sondern das bezieht sich symbolisch auf Menschen. In Matthäus 7, Vers 6 heißt es, wir sollen das Heilige nicht den Hunden geben, damit sie uns nicht zerreißen und die Perlen nicht vor die Säue werfen, denn sie würden das nur zertreten. Das heißt, das sind Menschen, die absolut verstockt sind, verschlossen sind gegen Gottes Wort, die, wenn sie das Wort Gottes hören und sogar in der Luft zerreißen würden, ja, das sollen wir es nicht sagen, sondern wir sollen beten um den rechten Zeitpunkt und sie es fragen, ist dieser Mensch offen dafür, sollen wir ihm das jetzt sagen? Natürlich sollen wir es auch zur Zeit und Unzeit verkündigen, aber wenn wir merken, ein Mensch ist so verstockt, dass er uns jetzt nur Böses tun würde und das Evangelium verlästert, ja, und den Herrn verlästert, dann sollen wir uns von ihm abwenden, den Staub von den Füßen schütteln und zum nächsten Haus gehen. So wie es der Herr Jesus auch sagt in seiner Aussendungsrede. Und diese Hunde, die dauerhaft verstockt sind und bösartig auf Gott und sein Wort reagieren, die sind draußen, die haben keinen Zugang zum Reich Gottes. Die wollen da ja auch gar nicht hin. Ja, Gott zwingt niemanden. Und deshalb ist diese Entscheidung so wichtig, hier und jetzt den Herrn Jesus anzunehmen. Natürlich können wir für solche Menschen beten, aber wir sollen die Perle nicht vor die Säue und das Heilige nicht vor die Hunde werfen. Und Hunde ist aber auch ein Vergleich in 2. Petrus 2, Vers 22 für Menschen, die vom Glauben abfallen. Dann heißt es, der Hund speit wieder, er spuckt wieder aus, was er gefressen hat. Und nachher ist es schlimmer, als es vorher war, wenn jemand wieder abfällt vom Glauben. Übrigens eine wichtige Stelle, auch gegen die, die behaupten, es gäbe keinen Abfall vom Glauben. Das Heil sei völlig unverlierbar. Es gibt viele Stellen, wo es heißt, vom Abfall, auch die Reben am Weinstock, die keine Frucht bringen, werden abgeschnitten. Ja, die waren schon am Weinstock, aber sie werden abgeschnitten und müssen brennen und viele andere Stellen. Aber hier, der Hund speit wieder, was er gefressen hat. Abfall. Und dann ist es schlimmer als vorher. Dann ist kein Zugang mehr Es ist unmöglich, solche zur Buße zu erneuern, heißt es in Hebräer 6 und Hebräer 10. Die das Heilige mit Füßen treten, die den Sohn Gottes erneut kreuzigen, die werden dann mit den Hunden verglichen. Die sind draußen. Beim anderen kann ich es ein bisschen kürzer machen. Die Zauberer, Pharmakoi, das sind wörtlich Drogenhersteller, die die Leute vernebeln, in Trance- und Ekstasezustände setzen. Wie viel Drogen haben wir heute wieder? Ja, wird sogar staatlich jetzt erlaubt. Gefährliche Rauschdrogen, wo der Mensch nicht mehr bei klarem Verstand ist, wo der Mensch sich allen möglichen dämonischen Mächten öffnet. Ist noch was drauf? Ja. Sich allen möglichen dämonischen Mächten öffnet. Ja, und da hängt auch solche Musik zusammen, die den Menschen vernebelt, ja, Rockmusik zum Beispiel, aber auch psychedelische Musik. Aber natürlich die Zauberei, der gesamte Okkultismus ist damit auch enthalten. Es lässt sich auch gar nicht trennen von Drogen. Sehr oft gebrauchen Zauberer, Hexen, Magier auch Drogen, um sich in diese Trancezustände hineinzubringen. Auch die dauernd wiederholten Trommelrhythmen wirken wie Drogen, um Rauschzustände auszulösen. Eine große Gefahr. Nein, Menschen, die sich betäuben und die Zauberei machen, die stehen ganz klar gegen Gottes Wort. Wir sollen nüchtern und wachsam sein und so in das Reich Gottes eingehen. Ist natürlich jetzt nicht gemeint, dass wir keine Medikamente nehmen sollen, versteht mich nicht falsch. Die Pharmazie im guten Sinne gibt es natürlich auch. Ja, aber es ist hier gemeint, alle Zauberdrogen und alle Betäubungen, die dazu führen sollen, dass wir nichts mehr mit Gott und seinem Wort zu tun haben, nichts mehr davon aufnehmen können. Das soll nicht sein. Die Zauberer sind draußen, die Pharmakoi. Und die Unzüchtigen, die in bewusster Unzucht leben, Ehebruch, Prostitution, Pornografie, all diese Dinge, das soll nicht bei Gott sein. Davon kann man sich auch reinwaschen lassen, von all diesen Sünden. Und die Mörder, es gibt auch Vermörder, die Menschen getötet haben, die Möglichkeit zur Umkehr, zur Buße. Aber sie müssen wirklich von Herzen Buße tun. Aber den Menschen machen sie damit nicht mehr lebendig, ja, der getötet ist. Das ist klar, die Sünde hat Folgen. Sie zerstört das Leben, das eigene und das des anderen. Und möge der Herr uns bewahren, dass wir nicht in solche Situationen kommen, wo wir zum Totschläger oder gar Mörder werden. Es gibt auch den Totschlag, ja, wo es unabsichtlich geschieht. Ich habe da mal schon drüber gepredigt vor einigen Jahren. Das kann ich jetzt nur erwähnen. Auch das belastet das Gewissen, auch wenn es nicht Absicht war. Aber ich denke, wenn jemand Buße tut, wird der Herr ihn auch davon reinwaschen. Das heißt in 1. Korinther 6, ja, ihr habt all diese Sünden, gab es auch bei den Korinthern, aber Gott sei Dank, der Herr hat euch reingewaschen. Und auch vom Götzendienst kann man umkehren. Götzendienst ist ein weites Feld. Der größte Götze ist das eigene Ich, dass man nicht Gott auf dem Thron hat, sondern das Ich. Aber es gibt auch okkulte Götzen, heidnische Religionen, Glücksfiguren und alles Mögliche, was zum Götzen werden kann. Auch die kommen nicht ins Reich Gottes, wenn sie ihre Götzen nicht vernichten und nicht Buße tun darüber und wenn sie nicht den Thron ihres Herzens räumen und den Herrn Jesus darauf sitzen lassen. Und dann heißt es noch, jeder, der die Lüge liebt und tut. Die Lüge ist sicherlich das, woran wir am meisten schuldig werden, möchte ich behaupten. Das ist auch ein großes Thema. Ich kann nur sagen, es steht hier ausdrücklich, der Lüge liebt und tut. Ich verstehe das so, dass hier die bewusste und sogar gewohnheitsmäßige Lüge gemeint ist. Nicht, wenn jemand mal vielleicht unwissend die Unwahrheit sagt und eine Sache nicht besser weiß. Ja, das gibt ja manchmal solche Grenzfälle. Da sagt man, morgen wird es wieder gut. Aber es stimmt dann doch nicht, weil die Wetterfrösche sich geirrt haben. Und dann habe ich es einfach so übernommen. Das ist ein banales Beispiel. Das würde ich jetzt noch nicht unbedingt als Lüge sehen, aber als Irrtum. Aber hier ist ja gemeint, dass jemand bewusst in der Lüge lebt, sich und den anderen etwas vormacht, ja, und bewusst so umgeht mit Unwahrhaftigkeit und ein Mensch, dem man wirklich da nicht mehr vertrauen kann. Solche Menschen, wenn sie nicht Buße tun, haben auch keinen Zugang zum Reich Gottes. Das größte Lüge ist ja die Lebenslüge, dass man sich vor Gott davonstehlen möchte. Und der wird dann auch nicht ins Reich gelangen, der vor Gott davonläuft in seiner Lebenslüge. Und nun spricht der Herr Jesus selber. Wie großartig jetzt hier. Ja. Jetzt spricht der Herr Jesus selber. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Die Gemeinden, da ist nochmal ein Anklang an die 7 Cent schreiben. Die Gemeinden, die es auch heute alle gibt, diese verschiedenen Formen, Lauheit, Erweckung, Leiden für den Herrn, ja, erste Liebe, die wieder neu wachsen muss. Das sind ja auch für uns heute alles wichtige Themen, die Sendschreiben schreiben, nicht nur kirchengeschichtlich einzuordnen, wie es manche tun, sondern alle zeitgültig. Und dann sagte Herr Jesus, ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. Die Wurzel und der Spross Davids. In Jesaja 11, Vers 1 lesen wir darüber. Ich habe noch ein bisschen Kraft. Ja. Es ist ja wichtig, dass wir nun auch dieses wichtige Buch nicht oberflächlich betrachten, aber ich möchte langsam zum Ende kommen. Jesaja 11, Vers 1. Es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schössling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Das ist der Herr Jesus, der prophetisch vorausgesagt ist beim Propheten Jesaja. Ein Zweig aus dem Stumpf Isais. Das heißt, ein Nachkomme des Königs Davids, ja, und ein Schössling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Aber auf ihm wird dieser Geist Gottes in Vollkommenheit ruhen bei der Taufe am Jordan. Ja, wurde es offensichtlich, oder in Gestalt der Taube, der Geist Gottes des Vaters herabkam auf den Sohn und bezeugt wurde, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Das heißt dann später auch bei der Verklärung. Und dann heißt es in Jesaja 11, Vers 10, und es wird geschehen an jenem Tag, da werden die Heidenvölker fragen nach dem Wurzelspruch Spross Isais, der als Banner für die Völker dasteht. Und seine Ruhestätte wird Herrlichkeit sein. Also der Herr Jesus ist der Spross Isais, er geht also hervor aus dem Königsgeschlecht Davids. Aber er ist auch die Wurzel, ja, weil er von Ewigkeit her schon im Schoß des Vaters ist. Ehe Abraham ward, bin ich, sagt der Herr Jesus im Johannesevangelium. Er ist von Ewigkeit. Er ist schon lange bevor ein David, ein Abraham oder auch ein Adam war. Ja? Ist uns das bewusst? Das A und das O, der Anfang und das Ende. Und er ist auch Davids Herr, obwohl er heilsgeschichtlich nach ihm auf Erden aufgetreten ist. Das wird ganz klar, ich lese jetzt aus Zeitgründen nicht mehr, in Matthäus 22, Vers 41 bis 46. Ja. Er ist auch der Herr Davids. Das wurde ganz deutlich gemacht in den Evangelien. Und dann auch der leuchtende Morgenstern. Er, der die neue Welt des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes ankündigt. Der Morgenstern, der aufgeht und zeigt, es beginnt das Neue. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist neu geworden, und zwar strahlend, nicht mehr von Sünde getrübt, sondern in der glänzenden Lichtherrlichkeit Gottes erstrahlend. Und nun dieser bekannte und gewaltige Schluss, diese Einladung an alle, die noch nicht dieses Gnadengeschenk, das wir umsonst, Dorian steht hier, geschenkweise erhalten, die das noch nicht angenommen haben, die werden jetzt nochmal ganz gezielt eingeladen mit einem mehrfachen Komm, wobei dieses Komm zum einen sich auf den Herrn richtet, dass er bald kommen soll, aber gleichzeitig sprechen der Geist, der Heilige Geist und die Braut, nämlich die Gemeinde, zu denen, die auf Erden sind, komm, komm du zu dem Herrn, der bald kommt, damit du bereit bist für ihn, damit du gerettet wirst und nicht in die Verdammnis musst. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Also der Heilige Geist und die Gemeinde, die Braut. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wer, wen da dürstet, der komme, und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Ja, bist du schon gekommen zum Herrn Jesus? Wer es hört, der spreche, komm. Das heißt, wer es hört, wer es gehört hat, der soll es auch an den anderen weitersagen, dass der es auch hört. Geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Jeder Christ ein Missionar, jeder Nichtchrist ein Missionsfeld. So habe ich es mal über Natur gelesen in einem Missionswerk. Oder in der Gemeinde, wenn man hinausgeht, ja. Wobei das nicht ganz stimmt, wenn man dann hinausgeht und steht über der Tür, jetzt beginnt das Missionsfeld. Das Missionsfeld beginnt auch schon im Innern der Gemeinden. Es sind auch nicht alle wirklich gläubig, aber jeder ist eingeladen zu kommen und gläubig zu werden, dieses Gnadengeschenk anzunehmen. Wen da dürstet, wer sieht, ich brauche Erlösung, ich brauche Vergebung meiner Schuld, ich kann mich nicht selber aus dem Sumpf ziehen. Wen da dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Hier sehen wir auch, dass auch eine Willensentscheidung gefordert ist. Gott zieht, Gott lädt uns ein, Gott lädt uns unter Tränen ein sogar. Ja, er weint um das verlorene Jerusalem, der Herr Jesus. Ja, sie sind wie Schafe ohne Hirten. Aber es ist auch eine Entscheidung. Es heißt nicht nur, Gott versöhne in Christus die Welt mit sich selber, sondern auch, lasset euch versöhnen mit Gott. Keines ohne das andere. Es ist keine automatische Versöhnung gegen unsere Entscheidung, sondern lasset euch ist ein Aufruf an unseren Willen, nehmt dieses Gnadengeschenk an. Wir dürfen diese Worte nicht umdeuten und in Lehrsysteme einfügen, sondern uns immer wieder korrigieren lassen durch den Zusammenhang des Wortes Gottes. Manche sagen ja, der Mensch habe keinen freien Willen. Ja, sicherlich, das wird oft verwechselt. Der Herr Jesus hat das Heil geschaffen für uns, da können wir nichts hinzutun. 100% Gnade. Aber die Annahme, auch da bevollmächtigt uns der Heilige Geist. Aber wir dürfen darum bitten, Herr, schenk mir diesen Glauben. Und wer will, der nehme das Wasser des Lebens, steht hier. Ja, wir haben auch eine Willensentscheidung zu treffen, aber der Geist zieht uns, es geht Hand in Hand. Aber was unsere menschliche Seite betrifft, sind wir aufgerufen, diese Entscheidung zu treffen. Auch wenn der Geist Gottes uns zieht. Das ist sein Wirken, aber unseres ist das anzunehmen, dieses Gnadengeschenk, das 100% für uns vollbracht ist. Und dann kommt noch die Stelle vom Hinzufügen, Hinwegtun. Darauf bin ich bereits am Anfang eingegangen, will ich jetzt deshalb nicht wiederholen. Jedenfalls möchten wir nochmal sehen, wer etwas zur Bibel hinzufügt, dem werden Plagen hinzugefügt werden. Und zwar die, die in diesem Buch geschrieben steht, werden solche Plagen hinzugefügt. Und wenn jemand dir das wegnimmt, dem wird sein Anteil am Buch des Lebens oder auch am Baum des Lebens und an der heiligen Stadt hinweggenommen. Und von den Dingen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Einen Teil. Es heißt nicht, dass er ganz in die Verdammnis kommt. Aber, ich sage es mal so, wenn jemand nur die Hälfte der Offenbarung für sich ernst nimmt oder sie so umdeutet, dass kein Stein auf dem anderen bleibt, der wird Einbußen haben in dem Lohn, den die Knechte bekommen. Ja, dem wird nicht der völlige Lohn zuteil werden. Eine ernste Warnung, dass wir hier nichts umdeuten und nichts verändern am Wort Gottes. Es spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald. Ich komme schnell, ich komme überraschend. Seid ihr bereit? Ja. Und dann das Gebet von uns, was auch unser Gebet sein soll, am Schluss. Ja, komm, Herr Jesus. Wir warten auf dich. Wir sehnen uns nach dir. Wir wollen dabei sein, wenn du uns zu dir nimmst, dass wir nicht draußen sind, wo die Hunde und die Zauberer und die ganzen Verlorenen sind, sondern in deiner Herrlichkeit. Und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen.